wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute gehen wir thematisch wieder etwas in die Tiefe. Die U20 der Eishockey-Akademie Oberösterreich hat viele Linzer Eishockey-Fans in den vergangenen Wochen verzaubert. Spiele mit 600-700 Zuschauern hat es da gegeben. Warum? Naja, weil man in den Playoffs der internationalen U20-Liga einen Run gestartet hat und die Akademie-Teams aus Feerwa und Salzburg aus dem Bewerb geworfen hat. Im Finale hatte man zweimal vor eigenem Publikum die Chance, Meister zu werden, konnte diese Möglichkeit aber nicht ausnutzen. Letztlich musste man sich auswärts im Entscheidungsspiel 5 gegen Újpesti Budapest denkbar knapp im Penalty-Shootout geschlagen geben. Ich würde vorschlagen, reden wir doch einfach darüber. Zu Gast sind der punktbeste Verteidiger Luca Wimmer, Playoff-Top-Torschütze Jonathan Oschkan, sein großer Bruder Benedikt, der heuer zwischen Blackwings und U20 alles gespielt hat, und außerdem, wenn man so will, Veteran und Ex-U18-Staatsmeister Gerd Kragel. Herzlich willkommen an euch alle und danke für eure Zeit.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo.
Hallo.
Servus, danke für die Einladung.
Bevor wir starten, haben wir noch einmal einen Hinweis. Mit Liebest haben wir einen Partner im Eisbrecher-Podcast und bei den Eishockey-Live-Tickern an unserer Seite. Liebest unterstützt seit Jahren oder eigentlich Jahrzehnten den Eishockeysport in Oberösterreich durch das Sponsoring der Blackwings, der Steelwings, der Akademie, der Landesliga und. Auch bei der U20 ist das Liebest-Logo omnipräsent und der Eishockeysport braucht genau solche zuverlässigen und treuen Partner. Im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten, danke für die Kooperation. So, und weil der Stachel bei der U20 vermutlich noch etwas tiefer sitzt, fange ich jetzt mit dem, alten Mann in dieser Runde an. Mich natürlich ausgenommen. Gerd, wie geht's dir denn? Und wie hast du die Zeit seit dem Saisonaus mit den Blackwings verbracht?
Ja, also zuerst, mir geht's eigentlich ganz gut und habe jetzt die letzten zwei Wochen eigentlich gut damit verbracht, einmal abzuschalten und jetzt natürlich aber auch wieder zum Trainieren anzufangen und mich fürs Nationalteam vorzubereiten. Aber Saisonabschluss mag ich jetzt nicht behaupten, dass der Stachel bei uns weniger tief sitzt als bei der U20, nur weil die das Finale verloren haben und wir nicht. Wir hätten gern noch länger Eishockey gespielt in der Bundesliga. Aber es wollte halt leider nicht sein.
Ich habe es auch so gemeint, eher zeitlich sitzt der Stachel. Ja. Bei der U20 nur ein bisschen frischer, sagen wir es so. Ja, genau. Apropos, Meistertitel und Playoff-Run und so weiter und so fort. Uns ist zu Ohren gekommen, dass du dir eigentlich aus dem engsten Familienkreis Tipps holen könntest, wie man sowas bewerkstelligt. Wir haben nämlich erfahren, dein Bruder, der Sigi Kragel, ist seit vergangener Woche mit den Rodelthal Rangers aus Grammerstetten Meister der Tornados Hockey Liga. Gratulation an dieser Stelle. Gerd, du hast den Finalerfolg deines Bruders mitverfolgt. Er hat in einem der zwei Finalspiele sogar getroffen. Meines Wissens, wie war's?
Ja, ich freue mich natürlich sehr für ihn und man darf nicht vergessen, mein Papa hat sogar heuer nur ein Spieltag gespielt in der Liga.
Wirklich?
Also der steht auch auf der Meistertrophäe drauf. Und ja, es freut mich voll für ihn. Ich war gern zuschauen immer, wenn es halt ausgegangen ist. Und ja, es ist egal, in welcher Liga und auf welchem Niveau man spielt, immer was Besonderes, wenn man Meister wird. Und das merkt man auch bei so Hobbyspielern. Also die haben genauso Playoffs, die spielen müssen. Die spielen halt nicht Best of Seven, sondern Best of Three. Und da sind genauso viele Emotionen drin wie bei uns. Und man kann sicher auch von der Arbeitsmoral und so kann man sich auch von denen was abschauen, glaube ich, weil da die arbeiten alle 40 Stunden nebenbei und spielen dann am Abend Eishockey und lassen alles da draußen auf dem Eishockeyfeld. Und ja, ist auf jeden Fall sehr lobenswert, was die da machen.
Okay. Benedikt, dann gehen wir zu dir über. Du hast zwar die Playoffs mit der U20 gespielt, davor aber quasi alles gesehen, was das Linzer Eishockey so zu bieten hat. In der Vorbereitung hast du ein Spiel bei den Blackwings zwischen den Pfosten bestritten. In der Regular Season waren es einige Einsätze als Backup. Daneben hast du 29 Spiele für die Steelwings in der Alps Hockey League gespielt und danach eben diese 13 Partien mit der U20. Wie müde macht denn so eine Saison?
Naja, also wenn man dann zum Schluss die Playoffs spielt, ich glaube, das ist schon nochmal extra Motivation, die was da gibt. Und da ist man dann einfach in einem Flow drinnen. Da wird man einfach nicht so schnell müde, wenn man einfach Spiel über Spiel spielt und das lässt man einfach alles auf sich zukommen.
Ist es wirklich tatsächlich so, dass man sagt, vor allem als junger Spieler, Einsätze und Spiele wirklich am Eis zu stehen, ist das Wichtigste, was man irgendwie haben kann?
Ja, ich habe jetzt die Saison, glaube ich, noch nie so viele Spiele gespielt wie diese Saison. Jetzt waren ein paar besser, ein paar weniger gut. Aber im Endeffekt habe ich dann zum Schluss gesehen, was mir das eigentlich die ganze Saison überbracht hat. Das hat sich zum Schluss dann eigentlich auch, ja, gesehen, was mir das gebracht hat, die ganzen Spiele in der Saison.
Du bist 18 Jahre alt oder eigentlich noch jung. Warst heuer Einser in der Alps Hockey League und in der U20-Finalserie und Einser bei der U20-BWM mit dem Nationalteam. Kann man das irgendwie begreifen oder hättest du das vor 5 Jahren für möglich gehalten?
Naja, ich glaube, vor 5 Jahren habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, was ich jetzt mache. Aber manchmal denke ich vielleicht schon, dass ja außergewöhnliche Leistung ist, aber im Endeffekt spielt man einfach Spiel über Spiel. Und ja, das kommt eigentlich alles von allein und recht viel habe ich da jetzt nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen.
Ist jetzt vielleicht die richtige Zeit, dass man vielleicht ein bisschen drüber nachdenkt? Weil wenn man während der Saison schaut, man, wie du sagst, wahrscheinlich von Spiel zu Spiel.
Ja, es ist eigentlich, glaube ich, nach jeder Saison so, dass man dann einfach mal eine Pause hat, kurz zum Eishockey und dann alles nochmal Revue passieren lassen kann.
Reden wir über den U20-Staatsmeistertitel. Du hast die Saison vorher bei der Alps Hockey League gespielt. Wie war es dann für die Playoffs in die Kabine der U20 zu kommen? Du hast sie ja in dieser Saison vor den Playoffs nur vom Hörensagen gekannt, also die Kabine. Wie bist du aufgenommen worden?
Naja, also ich war ja vor der Alps schon in der Acker und die ganzen Leute kenne ich auch schon davor. Also das war, ich sehe es jedes Mal in der Schule und das war eigentlich kein Problem.
Ja, aber speziell im Umgang, ich meine, jetzt reden wir mal so, Goalies sind manchmal eigene Persönlichkeiten, ist glaube ich sehr, sehr positiv formuliert. Wie ist es da für die Kollegenschaft, sage ich jetzt einmal, wenn dann für die Playoffs ein anderer daherkommt und kein einziges Spiel im Grunddurchgang bestritten hat und dann, ich meine, da bist du der Falsche, den ich frage, das ist mir schon klar, aber wie bist du in der Hinsicht aufgenommen worden? Hat es da irgendwelche Spannungen gegeben mit dem Martin Reder?
Nein, der Reder hat eine unglaubliche Saison gespielt in der U20, hat dann leider Operation gehabt für ihn, aber ich habe dann einfach, wir haben es gefragt, willst du U20-Playoff spielen und das ist keine Frage, weil wer will nicht nur länger Eis gespielt und ja.
Er hat da einiges vorgelegt. Ich glaube, ich habe mir das für nachher irgendwann einmal ausgesucht, aber seine Fangquote ist immer, nicht in jedem Spiel, aber sowohl im Grunddurchgang als auch in den beiden Pre-Playoff-Spielen jeweils über 94% gelegen. Es ist ja unfassbar eigentlich. Wie kann man sowas ersetzen oder überbieten?
Ja, ist eine gute Frage, war. Ich meine, war wie gesagt, eine unglaubliche Saison von ihm. Und aber ich weiß, was ich kann und ich bin da ohne Druck reingegangen, weil ich habe einfach gewusst, ich kann der Mannschaft helfen, dass wir so weit wie möglich kommen in die Playoffs. Und so war es auch dann.
Luca, gehen wir zu dir über. Du warst als einziger der hier Anwesenden praktisch im gesamten Grunddurchgang schon dabei. 31 von 35 möglichen Spielen hast du im Grunddurchgang, also Grunddurchgang und Platzierungsrunde, bestritten. Deshalb fangen wir mal bei dir an, die Saison nachzubesprechen. Den Grunddurchgang mit je einer Begegnung gegen jedes Team habt ihr auf Platz 7 abgeschlossen. Dann wird die Meisterschaft, ich glaube, das muss ich für die Hörer ein bisschen erklären, dann wird die Meisterschaft geteilt in Platzierungsrunde und Qualifikationsrunde und die letzten beiden der Platzierungsrunde spielen sich vor den Playoffs mit den beiden Besten der Qualifikationsrunde die Playoff-Plätze aus. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist absolut richtig.
Ihr seid ja Siebter der Platzierungsrunde geworden. Interessant ist, dass ihr dabei Punkte gleich mit Újpest Budapest wart, also eurem späteren Finalgegner. Im Finale haben später also der Sechste gegen den Siebenten gespielt. Das war vermutlich so nicht absehbar, oder?
Na, also ich glaube, fast jeder Gegner hat gedacht, dass fair war und Salzburg im Finale steht.
Also eigentlich eure beiden Gegner, also ja. Viertelfinale und ja. Halbfinalgegner.
Unsere beiden Gegner.
Ihr wart quasi der klassische Underdog in den Playoffs.
Das kann man kurz so sagen, ja.
Ja, eine kurze Zwischenfrage habe ich. Ich habe mir ein bisschen eingelesen und einstudiert in die U20-Liga. Wo ist eigentlich die KAC-Jugend? Haben die U20 komplett in das Future-Team, also in das KAC-Future-Team ausgegliedert?
Ja, ich glaube, die haben bis zu dem Jahr nur in der Alps gespielt und halt U18. Aber ich glaube, nächstes Jahr kommt man wieder zurück in die U20.
Genau, weil
falls ich das richtig gehört habe.
Genau, das Alps-Team wird aufgelöst. Das hat man schon bekannt gegeben. Und dann wahrscheinlich wieder U20, genau. Dann sind, also wie gesagt, abgeschlossen mit Platz 7, den Grunddurchgang, die Platzierungsrunde auch mit Platz 7. Dann sind die Playoffs oder eigentlich die Pre-Playoffs gekommen. Wie war das Gefühl in der Mannschaft vor der Postseason, sage ich jetzt einmal?
Ja, also wir haben eigentlich eine relativ große Rivalität mit Graz, gegen den wir in die Pre-Playoffs gespielt haben. Und da war, glaube ich, schon ein wenig der Anspannung und Furcht, dass wir wieder rausfliegen gegen die da. Aber wir haben das, finde ich, gut in die Spiele zurückgeschraubt und haben einfach unser bestes Eishockey gespielt, was wir können.
Zwei Fragen. Woher kommt die Rivalität mit Graz?
Boah, ja, die hat bei uns, also beim Benedikt und bei mir, vor, ich glaube, 5 Jahren angefangen in der U14, U16. Da hat es angefangen, dass wir immer gegen sie gespielt haben, wenn es was gegangen ist. Da haben immer sie gewonnen. Aber jetzt haben halt wir einmal uns durchgesetzt.
Wenn wir über die Pre-Playoffs sprechen, dann müssen wir, und da würde ich dich bitten, dass du das Mikrofon weiterreichst, dann müssen wir den Namen Jonathan Oschkan erwähnen. Jonathan, darf ich die Joni nennen?
Ich glaube, ja,
alle nennen die Joni, oder?
Ja, nein, eigentlich Osche, aber Joni passt auf mich.
Okay, passt. Joni, du hast den Playoffs zweifelsohne, oder vor allem den Pre-Playoffs zweifelsohne deinen Stempel aufgedrückt. Dazu kommen wir im Detail noch, aber vorher mal ganz generell. Du bist 15 Jahre alt.
Ja, das ist richtig so.
Was machst du in einer U20-Mannschaft?
Ja, ich glaube, also selber vor der Saison habe ich auch nicht die Erwartung gehabt, dass ich dann in die Playoffs für die U20 spielen darf. So. Es war schon die Hoffnung da und vor allem die Leistungen in der U17, die haben schon gestimmt, aber sie waren jetzt nicht so überragend, wie ich mir das selber vorgestellt habe. So. Und dass ich dann die Chance kriege in der U20 für die Playoffs zum Spielen, das war schon ein großes Ding.
Waren die Playoffs dann so wie du dir das erwartet hast? Du bist ja wirklich explodiert.
Ja, es war selber, habe ich mir das nicht so vorgestellt eigentlich, dass ich dann so viel Tore schieße und so viele Punkte mache. Es war schon der Drang da, dass ich jetzt einmal Punkte mache, vor allem nach der Saison. Und dass mir das dann auch gleich in den ersten beiden Spiele so aufgeht, war schon unglaublich.
Du bist 15, spielst U20, spielst die Playoffs, spielst insgesamt 15 Partien, wenn ich das richtig ausgesucht habe, und bist tatsächlich, ich habe mir das dann ausgesucht, wenn man die Pre-Playoffs mit einrechnet, bist du Playoff-Top-Torschütze. 9 Treffer insgesamt, eine Vorlage, macht insgesamt, also diese 9 Tore teilst du dir mit dem Wiener Felix Koschek, und das ist Bestwert. Bedeutet dir das irgendwas oder?
Ja, sicher, es ist cool zu sehen, dass ich da mithalten kann auf dem Niveau. Aber so Leute, die öder sind als ich, auch bis zu 4 Jahre, und es ist schon cool zu sehen, dass man da oben mitspielen kann.
Begonnen hat alles für euch und vor allem für dich, alles nach Wunsch. Gegen die Eishockey-Akademie Steiermark habt ihr 2 Heimsiege errungen und euch somit für das Viertelfinale qualifiziert. Am 15. Februar gab es einen 6:4 Heimsieg mit 2 Toren von Joni und einer Vorlage. Tags darauf, am 16. Februar, hast du 2 weitere Tore folgen lassen, also 2 Spiele, 4 Tore, 1 Assist. Da kann man ganz zufrieden sein, oder?
Ja, natürlich. Also, dass ich dann auch, vor allem, wenn man die Linien betrachtet, habe ich nicht ganz oben mitgespielt bei unserer Mannschaft. Und ich habe auch vor dem Spiel gewusst, dass wir jetzt nicht wirklich so viel Spielzeit kriegen werden, weil es ein wichtiges Spiel war für unseren Trainer. Und vor allem, dass ich dann aufs Eis gehe und im ersten Wechsel gleich das Tor schieße. Es war schon ein unglaubliches Gefühl und auch dann die Motivation von den anderen Spielern, dass ich da dann auch dran weitermachen kann und weiterspielen kann, so wie ich gespielt habe, war unglaublich.
Luca, wie fühlt man sich da als arrivierter U20-Spieler, wenn da auf einmal ein 15-Jähriger daherkommt und alles zerschießt?
Ja, es ist einfach ein geiles Gefühl, ihm zum Zuschauen, wenn er die U20-Liga als 15-Jähriger zerschießt. Und wir gönnen sie ihm alle von Herzen, die ganze Mannschaft.
Sehr, 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 sehr generös, darf ich sagen sogar. Benedikt, du hast dann im Tor übernommen nach den Pre-Playoffs. Martin Reder hat dir, und da kommen wir jetzt zu dieser Zahl, mit einer Fangquote jenseits der 94% in den Spielen davor große Fußstapfen hinterlassen. Wie schnell hast du dich eingewöhnen können und wie anders war das Spiel verglichen vielleicht mit der Alps Hockey League?
Naja, im Endeffekt mache ich nichts anderes wie die Scheiben fangen.
Und da ist ja, die Aufgaben bleiben dieselben natürlich, ja. Aber da ein paar Parameter gibt es, die sich vielleicht ändern.
Ja, sicher. Ich glaube, der größte Unterschied war auf jeden Fall die Schüsse. Da sieht man schon, in der U20, da hast du schon, da weißt du auch davor schon, was passiert. Die Schüsse sind viel leichter zum Abwehren. Und in der Alps gibt's halt schon einige Spieler, wie in der Luca zum Beispiel. Da ist jetzt nicht so leicht, dass du da die Scheiben fangst, aber ich würde sagen, das war der größte Unterschied.
Weil, was mir ich gedacht hab, Karten am Tisch. Ich habe die letzten 3 Spiele der Finalserie habe ich mir dann wirklich tatsächlich live gegeben, sage ich jetzt einmal. Also 2 davon in der Halle, die 2 Heimspiele live und das Spiel 5, das Entscheidende quasi dann am YouTube-Stream. Aber das, was mich am meisten überrascht hat, war einfach dieses Tempo. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass das Tempo vielleicht was sein wird, was vielleicht nur anders ist, was vielleicht nur ein Unterschied ist für die Goalies. Aber das ist mir dann selber relativ rasch klar geworden, dass das kaum ein Unterschied sein kann, oder?
Von der Alps ist so 20.
Ja. Ist das Tempo in der Alps nur mal deutlich höher oder ist das einfach für mich als Zuschauer einfach irgendwie von oben nur so umgekommen, dass das so schnell gespielt war?
Naja, man muss sagen, es haben jetzt eigentlich vor allem bei Ferva, Salzburg und auch jetzt bei UT, bei beiden Mannschaften immer Spieler von der Alps aber gespielt.
Aha, okay.
Ich glaube, bei uns waren es eine ganze Linie sicher.
Bei euch ja. Oder bei den Gegnern?
Bei den Gegnern. Bei Ferva waren es 2 Linien. Salzburg ist sowieso immer gut und bei UT waren es auch, glaube ich, 3-4 Spieler. Und ich meine, das hat schon nochmal ein bisschen Unterschied gemacht, glaube ich, zum Grunddurchgang, aber trotzdem ist in der Alps schon noch um einiges schneller.
Okay.
Also das ist was ganz anderes. Das ist Junior-Hockey und Alps ist Profi, das ist schon ein Riesenunterschied nochmal.
Wieso wirkt das dann so schnell? Okay, das ist eine Frage, die ich für mich beantworten muss, das sehe ich schon. es ist also, wir haben es schon anklingen lassen, es ist also gegen Ferva gegangen. 2 Auswärtsspiele gleich zu Beginn und wenn nötig noch ein Heimspiel, also Best of 3. Und ihr habt den drittplatzierenden Ungarn gleich auswärts einmal ordentlich die Schneid abgekauft. 6:3 Auswärtssieg im ersten Spiel. Luca, wie war das in der Kabine danach? Wie hat man sich das erklären können?
Also wir sind eigentlich schon mit einer sehr guten Motivation und Vorbereitung hingefahren und haben uns selber schon gedacht, dass wir das erste Spiel gewinnen. Und nach dem Spiel war es einfach eigentlich Erleichterung und Genugtuung, dass wir das erste Spiel in die Playoffs gleich mal gewinnen. Ja, und dann waren wir halt fokussiert aufs zweite Spiel, was leider nicht hingehauen hat, aber...
Das zweite Spiel, obwohl der Joni einen Treffer beigesteuert hat, war ein 2-5 für die Hausherren. Die Serie ist also in ein entscheidendes Spiel 3 in Linz gegangen, Do or Die. Benedikt, wie war das? Vor allem für Torhüter sind solche Do or Die-Partien ja unglaublich belastend für die Nerven, oder?
Nein, ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue, im Nachhinein haben wir es dann gedacht, was eigentlich eben überhaupt nichts gedacht davor. Es war eigentlich ein Spiel wie jedes andere. Ich habe mich sogar gefreut, dass wir nur ein Drittspiel haben in der Serie. Und es war irgendwie dann ja auch das Spiel gespielt und es ist eben dann gut ausgegangen für uns.
Joni, du hast deinem Bruder mit deinen beiden Treffern sicher etwas Druck abgenommen. Letztlich war dein Powerplay-Treffer zum 3-2 in der 54. Minute das Game-Winning-Goal und das Series-Winning-Goal gegen Fehava. Wie ist das, wenn man sein Team ins Halbfinale schießt, als einer der Jüngsten in der Kabine?
Ja, es war ein unglaubliches Gefühl, vor allem weil zum ersten Mal ja so wirklich viel Leute in der Halle zuschauen waren und dann halt, wir haben gewusst, die letzten 10 Minuten, wir sollten jetzt schauen, dass wir vielleicht defensiv besser stehen vor allem und dann einfach vorne, wenn wir die Chance haben, die Scheiben ins Tor zu bringen und dann hat es halt perfekt funktioniert, es war ein unglaublicher Assist und das Gefühl war halt dann unglaublich, die Halle war wirklich laut dann danach.
Sehr bescheiden, eigentlich wirklich sehr, sehr bescheiden, muss man sagen. Bevor wir jetzt mit der Halbfinalserie weitermachen, wollen wir dieses Gespräch wie gewohnt in drei Drittel gliedern. Wir haben das erste abgeschlossen und dass sich eure Stimmbänder jetzt vielleicht etwas erholen können, schieben wir im zweiten Drittel einen Rückblick auf das Jahr 2014 ein. Und da kommt der Gerd Kragl wieder ins Spiel. Vor genau 10 Jahren ist die Linzer U18 Staatsmeister und die U20 Vizestaatsmeister geworden. Jeweils nach einem verlorenen Halbfinale gegen ein ausländisches Team, jeweils im Staatsmeisterschaftsfinale gegen den KAC. Und darüber wollen wir jetzt noch ganz kurz plaudern. Gerd, was sind deine Erinnerungen an das Jahr 2014? Ist ja doch eine Zeit aus.
Ist schon eine Zeit aus, ja, aber ich habe immer gute Erinnerungen zurück, generell an die Zeit, wo man da vor allem mit Jahrgang 96, 97, wo jetzt nur einige Spieler in der Bundesliga spielen davor. Und ja, das war für mich persönlich auch extrem gute Jahre. Da sind wir mit der, ich glaube, U18 WM, das war das Jahr, wo wir Super geholt haben oder sogar aufgestiegen sind. Also es war generell ein gutes Jahr für mich und ich war halt eben mal in beide Teams, also U18 und U20 dabei. Und ja, es war, glaube ich, für Linzer Nachwuchs auch nach einer langen Durststrecke wieder mal ein sehr erfolgreiches Jahr.
Es war der erste Nachwuchsmeistertitel, wenn ich das richtig heraus recherchiert habe, oder?
Ich glaube auch, soweit ich weiß, aber es war halt davor, hat es schon einige Jahre vorher gute U20-Mannschaften gegeben, die ja vielleicht im Finale und so gespielt haben, so genau weiß ich es nicht. Aber das war wirklich einmal so, dass man sagt, hey, Linz ist im österreichischen Eishockey wieder ziemlich gut und da kommt was nach im Nachwuchs. Mhm.
Kannst du uns das ein bisschen nachzeichnen? Wer waren denn damals in der U18 die tragenden Charaktere?
Also die Leute, die man jetzt noch kennt, sind auf jeden Fall Lukas Haudom, Erik Kirschläger, Stefan Gafferl und ich. Ich glaube, wir sind die vier, die halt jetzt so die aktuellen Linzer alle kennen noch. Aber es waren auch da waren so viele dabei, die jetzt auch nicht mehr Eishockey spielen, aber die halt auch dann nur ein paar Jahre in der Alps gespielt haben. Ich weiß jetzt gar nicht alle Namen auswendig, aber wir haben auch, ich glaube, das Wichtigste bei uns war generell U20 und U18, einfach die Chemie hat einfach passt. Es war einfach überall immer ein super Team und jeder hat Spaß gehabt und dann kann man das Eishockey auch viel mehr genießen und dann ist man erfolgreich.
Du warst damals, gehen wir es anders an. Du hast heuer 2 Tore erzielt als Verteidiger in der abgelaufenen Eissaison. Damals warst du ein bisschen offensiv gesehen, ein bisschen erfolgreicher. Du warst der viertbeste Verteidiger in der Punkteliste. Erik Kirschläger war auf Platz 1. Lukas Haudum hat die Liga sowieso praktisch in fast allen Kategorien angeführt. Und Stefan Gafferl hat nur 3 Spiele gespielt, aber dabei 7 Scorerpunkte erzielt. Kann man rückblickend von einer zumindest unter euch vier goldenen Generation reden?
Ich sag sowas ungern eigentlich, dass über goldene Generation oder so reden, aber ich glaube, wenn man jetzt auf ganz Österreich betrachtet, schaut, dass 96, 97, glaube ich, grundsätzlich ziemlich gute Jahrgänge sind. Und natürlich auch in Linz. Ja, waren jetzt nicht nur wir vier Spieler, da gehört eine ganze Mannschaft dazu und wir haben eine gute 95er gehabt, die vor allem in der U20 eben, wo wir aufgespielt haben, immer super Leistungen gebracht haben. Also ich sage das ungern, aber ich glaube, wir haben einfach grundsätzlich eine sehr gute Mannschaft gehabt.
Naja, aber reden wir anders. Wann hat Linz davor vier Spieler herausgebracht, die dann sie in der Bundesliga etabliert haben?
Wahrscheinlich gar nicht.
Mir fällt eigentlich sonst nur der Michi Meier ein, der damals ein bisschen, also anhaltend länger in der Bundesliga gespielt hat. Dazwischen, ja, Philipp Wiltsch und
Marco Brucker.
Marco Brucker natürlich, aber der war dann tatsächlich in der Altersstufe schon in Salzburg, oder?
Ja, genau.
Genau. So gesehen, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt natürlich. Wie oft ist dieser Titel heute noch, vielleicht in irgendwelche Gespräche mit Kollegen von damals, ein Thema?
Ich muss ehrlich sagen, der U18-Titel ist eigentlich gar nicht so präsent, aber das Jahr drauf haben wir noch einen Vizemeistertitel in U20-Meistertitel auch geholt und der ist viel präsenter, weil man jetzt mit den Leitern noch viel mehr Kontakt hat und da haben wir ein paar Overage gespielt, ein paar haben noch Aufwand gespielt, das heißt, es waren mehrere Jahrgänge in den einem Jahr, wo wir U20 gemeinsam gespielt haben und die trifft man so viel öfter und man erinnert sich recht gern zurück an die Zeit und auch, es war einfach ein lustiges Jahr generell oder beide Jahre und haben wir viel lustige Dinge gemeinsam erlebt.
Jetzt hast du mir eine Vorlage geliefert, jetzt musst du ein bisschen eine Anekdote, ein, zwei vielleicht erzählen.
Nein, ich weiß jetzt nicht einmal so Details. Wir waren einfach viel gemeinsam unterwegs und haben viel lustige Sachen erlebt und auch, wir haben halt dann oft so, es gibt keine Anekdoten, aber wir haben halt dann oft ein Doppelwochenende in Ungarn mit 12 Spielern gespielt, weil einfach viel verletzt oder krank waren. Und auch solche, und wenn man dann zwei Spiele irgendwo in Ungarn gewinnt, mit so wenig Leid, sowas schweißt einfach zusammen und ich glaube, das sind viel mehr Erinnerungen, die da bleiben.
Reden wir über die U20. Du hast sie selbst mitverfolgt und vor allem die Heimspiele selbst in der Halle vor Ort mitverfolgt. Was sind die größten Unterschiede zu deiner U18 und U20 Zeit im Vergleich zu heute?
Boah, das war so eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, so, wie würde ich jetzt da drinnen ausschauen vor 10 Jahren in so einer Mannschaft? Also wie würde ich mitspielen? Und das war sehr spannend, aber ich glaube, eben die U20 heuer war eigentlich eine extrem gute Mannschaft da. Nicht nur ein, zwei Linien, sondern die ganze Mannschaft. Und wie ihr ja vorher schon angesprochen habt, das Tempo, ich habe es überraschend gut gefunden eigentlich in der U20.
Also endlich einer, der mir ein bisschen beipflichtet.
Nein, ich sehe das echt ein bisschen wie du. Also vom Tempo glaube ich nicht, dass so viel Unterschied ist. Es ist einfach fehleranfälliger, aber das ist halt ganz logisch, einfach nur junge Eishockey-Köpfe, die noch nicht so weit denken im Spiel.
Taktisch ist wahrscheinlich einmal Spur wüder als dann auf ein Profi-Level, aber ich sag, wie gesagt, nur einmal, mir hat das Tempo dann tatsächlich überrascht.
Das muss ich auch sagen, also eisläuferisch sind ziemlich viele gute Spieler dabei schon in der Liga und schön zum Sehen, dass sie da was tun und ich glaube auch, generell, wie sich die Akademie jetzt auch entwickelt und was danach kommt, ich glaube, da haben wir wieder vielleicht die nächste goldene Generation, wie du dazu genannt hast.
Das war die nächste Frage gewesen, wirklich, du hast mir die jetzt angeschossen. Ich hätte eine andere Frage noch. Und zwar, ich habe nach einer Partie, ich glaube, es war Spiel 3 im Finale, habe ich mit dem Erik Kirchschläger, der auch in der Halle war, habe ich kurz gesprochen. Der hat gesagt, es ist die Mannschaft insgesamt viel ausgeglichener. Es können mehr Leute treffen. Damals war halt wirklich das Scoring ist halt trotzdem größtenteils an Lukas Haudum und an Stefan Gafferl gelegen, sage ich jetzt einmal. Ist das deiner Meinung nach fair, dass man das so sieht?
Ja, finde ich schon fair. Also ich habe es auch so gesehen und bei uns war halt wirklich, wir haben eineinhalb, zwei richtig gute Linien gehabt. Und danach ist halt schon abgefallen, das hat man schon gemerkt. Und jetzt halt, ich kenne halt die Spieler jetzt nicht mehr so gut in der U20er, ein paar kenne ich halt. Und dann hat man nicht genau gewusst, ist das jetzt die erste oder die dritte Linie. Also es war eigentlich auf jeden Fall die Kadertiefe, glaube ich, viel besser und einfach die Linien auch vom, vielleicht vom Trainer recht gut aufteilt, dass das durch die Bank eine gute Mannschaft einfach war.
Gehen wir nochmal zu der Situation damals. Bei euch war es damals so, dass man nach der U20 eigentlich direkt in die Kampfmannschaft hat wechseln müssen und dann hatte man dort Trainer aus Übersee, die tendenziell jeden freien Legionärsplatz mit einem entsprechenden Legionär ausreizen oder besetzen wollten. Inwiefern, und da kommt die Frage gleich auch an den Benedikt, helfen da die Steelwings sich jetzt vielleicht als U20-Spieler oder als abgehender U20-Spieler sich besser zu etablieren?
Ja, ich glaube, das hilft auf jeden Fall sehr. Ich kann auch nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe ja einige Jahre dann in Zell am See Alps gespielt oder davor noch INL. Und das ist auf jeden Fall ein richtig guter Zwischenschritt, den man da machen kann, weil da geht es nicht einmal so eben ums Tempo, wie wir auch schon vorher angesprochen haben, sondern einfach Profi-Eishockey ist einfach viel, körperlich viel intensiver. Man muss viel disziplinierter Eishockey spielen. Und es sind halt eigentlich keine Fehler erlaubt, weil jeder Fehler wird eigentlich eiskalt ausgenutzt. Und in der Alps ist es halt trotzdem nur ein guter Mix, finde ich, aus Ex-Pro- oder Ex-Bundesliga-Spieler und junge Spieler, die dazukommen. Und ja, ich glaube, so wie jetzt auch mit dem Dory in der Alps, solche Spieler braucht es halt auch bei den Steelwings, dass die das ein bisschen an die Jungen weitergeben können, wie man sie als Profi verhält und auch so von der Spielweise her. Und ich glaube, dass es ein richtig guter Schritt ist, auch vom Verein, von den Blackwings, dass sie auf die Steelwings da setzen und das beibehalten.
Benedikt, die Frage geht an dich. Selbe Frage. Was bringt die Alps Hockey League?
Ja, ist natürlich jetzt für mich jetzt einmal gesagt, eine große Chance gehen, weil ich glaube, als Einser-Goalie in einer Profiliga so jung ist schwer, dass du es irgendwo anders machst, vielleicht bei eben Salzburg, wo es noch geht, oder KC, das Future-Team, aber sonst gibt es auch nicht, also die drei Teams eigentlich jetzt in der Alps, und es ist natürlich dann mit einer jungen Mannschaft auf Profiniveau zum Spielen ist eigentlich schon gut.
Dann haben wir das zweite Drittel quasi auch abgeschlossen und gehen wir zurück zur Halbfinalserie. Es ist gegen den Sieger der Platzierungsrunde Red Bull Salzburg gegangen. Oder um genau zu sein, um die Red Bull Hockey Juniors, also die U20 der Eishockey Akademie in Salzburg. Und der Start in Salzburg war ja eher, naja, sagen wir mal suboptimal, eine 3:8 Niederlage, Schussverhältnis 24:51 aus Linzer Sicht. Obwohl, Joni und Luca haben je einen Treffer, der drei Linzer Treffer, erzielen können. Was sagt der Benedikt, der nach zwei Dritteln genug gespielt hat?
Ja, ich meine, das erste Drittel war eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir sind, ich habe kein Spiel gespielt gegen die U20 von Salzburg das Jahr. Die Spieler haben, glaube ich, gewusst, dass die eisläuferisch brutal gut sind. Und für das haben wir eigentlich ganz gut ins erste Drittel gestartet. War eigentlich relativ ausgeglichene Partie.
Es war tatsächlich ein 1-1 nach der ersten Pause.
Ja. Und dann im zweiten Drittel sind wir ein bisschen untergegangen, da sind die brutal marschiert. Und ich weiß jetzt im Nachhinein von ein paar Spielern von Salzburg, das war mit das beste Spiel, was die ganze Saison gespielt haben. Und ja, das war schon, ich glaube, das zweite Drittel, das war auch spielentscheidend, weil da haben es, ich weiß nicht, 4 Tore, glaube ich, geschossen.
Genau. Ja. Genau. Auch Spiel 2 ging an die Salzburger Hausherren, wenn auch deutlich knapper. 3:2 für die Salzburger. Von da an war es wieder ein Do or Die. Luca, was geht da einem durch den Kopf?
Ja, beim Do or Die, da hast du halt, du kannst eigentlich nur gewinnen. So, es rechnet keiner wirklich damit, dass du das Spiel gewinnst oder generell die Serie gewinnst gegen den ersten aus der Zwischenrunde halt. Aber wir sind halt gut ins Spiel gestartet und haben es gut gespielt. Dann ist das halt gut ausgegangen für uns.
Du nimmst es ein bisschen vorweg. Noch kein Sieg gegen Salzburg, mit dem Rücken zur Wand vor eigenem Publikum. Und ihr habt dann richtig abgeliefert. 4:1 Heimsieg. 2 Treffer gingen dabei auf die Kappe von Luca Wimmer. War das die Wende in der Serie? Oder fragen wir zuerst einmal, wie war das, 2 Tore gegen Salzburg zu schießen und dann doch diesen Heimsieg zu feiern?
Ja, also es ist generell immer ein gutes Gefühl, wenn man in die Playoffs ein Tor schießt. Und vor allem daheim ein Tor zum Schießen ist ein brutal geiles Gefühl. Und ja, ist halt, hat dann halt doch gereicht, dass wir das Spiel dann gewinnen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das serienentscheidend war oder irgendwie sowas.
Das zweite Heimspiel, auch 4:1 gewonnen. Ich habe mir das jetzt gerade ein bisschen durch den Kopf gelassen. Es waren eigentlich deine 2, du hast insgesamt im Playoff 5 Tore erzielt und die anderen 3 eigentlich alle auswärts. 2 in der Finalserie auswärts, 1 in Salzburg auswärts im ersten und dann die 2 im daheim. Stimmt. Ja. Genau. Nächste Frage. Das nächste Heimspiel ist auch mit einem 4:1 Heimsieg geendet. Wie groß war dann die Zuversicht vor dem Spiel 5, dass man das doch vielleicht irgendwie bewerkstelligen könnte?
Eigentlich groß. Also wir haben uns selber bewiesen, dass wir es halt können, oder auch Salzburg schlagen können, den Top-Favoriten sozusagen. Und dann sind wir mit sehr viel Zuversicht nach Salzburg gefahren und haben dort abgeliefert. Dann ja, ab dem zweiten Drittel.
Aber dann war ja eigentlich dein Spiel oder das Spiel, wo du 2 Tore geschossen hast, trotzdem irgendwie sowas wie eine Wende, oder?
Ja, ich würde jetzt nicht so sagen, das ganze Spiel war einfach eine Wende, nicht die 2 Tore von mir.
Klar, aber ich sag, du hast einen großen Teil dazu beigetragen.
Ja.
Wenn man gegen Salzburg Heimsiege oder generell Siege einfahren will, braucht es auch immer, Benedikt, du bist wieder dran, eine gute Goalie-Leistung. Und die habt ihr definitiv gehabt. In den Heimspielen habe ich mir das ausgesucht. Hast du eine Fangquote gehabt von bei den 4:1 Heimsiegen 96,6 und 97%. Das ist doch atemberaubend, oder? Okay, ihr beide seid vom selben Schlag. Das ist schon bescheiden, sage ich jetzt einmal.
Ja, es war, ich glaube, noch die ersten 2 Spiele waren wir 2 noch hinten. Und dann kannst du nichts mehr da aus, einfach das Spiel spielen. Und es waren einfach in beide Spiele, waren halt die normalen Saves dabei, es waren ein paar Big Saves dabei, dann gehört ein bisschen Klick dazu. Und wir haben genug Tore geschossen, dass es dann ausgegangen ist 2-mal.
Ja, aber ist das nicht genau der Stoff, aus dem die Träume sind, die man sich vor dem Playoff so träumt?
Ja, klar. Ich glaube einfach, dass man sich sowas geht nur, wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt und sich nicht zu viel Druck macht. Weil ich glaube, es war so, dass wir nach dem 2-0, also wie wir 2-0 hinten waren in der Serie gegen Salzburg, da war es einfach nur mehr so, ja, Jetzt spielen wir einfach und dann, wenn wir verlieren, ja, kann man nichts machen, aber wenn wir gewinnen, dann steht es 2-1 und dann sind wir wieder voll drinnen. Ich glaube, dass das Spiel, das erste Heimspiel gegen Salzburg eigentlich dann dazu geführt hat, dass wir dann 3-mal gewonnen haben und auch im Finale dann gleich nochmal 2-mal gewonnen haben.
Die Serie geht in ein Spiel 5 und nach 32 Minuten liegt ihr 0:3 zurück. Wieder ein Dämpfer quasi. Aber innerhalb von nur 6,5 Spielminuten habt ihr wieder ausgeglichen. 3:3. Es geht in die Verlängerung, die Entscheidung fällt aber erst im Penalty-Shootout. Dominik Stöttner verwertet den entscheidenden Penalty, 4:3, Resweep, geglückt. Joni, nimm uns bitte ein bisschen mit, wie waren denn die Emotionen danach?
Ja, es waren wirkliche Emotionen dabei. Wir haben eigentlich nachdem wir 3-0 hinten waren während dem Spiel, glaube ich, haben nicht mehr viel dran geglaubt, dass wir das jetzt noch dran können. Und wir haben dann einfach unser Spiel gespielt Und es hat sich dann schon angefühlt, wie wenn wir schon fast, wie wenn wir eigentlich die Meisterschaft schon gewonnen hätten. Es war ein unglaubliches Gefühl. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch gewusst, dass wir österreichischer Meister sind. Es war ein unglaubliches Gefühl, aber wir haben halt dann trotzdem nur weitermachen müssen, weil wir gewusst haben, dass wir jetzt noch Spiele vor uns haben, wichtige Spiele vor uns haben.
Ja, aber was geht da durch die Köpfe? Weil ich meine, man geht als Underdog ins Playoff. Man gewinnt die Serie gegen Färber. Man geht als Underdog gegen Salzburg in die Serie. Man ist 0-2 zurück und eigentlich mit einem Fuß schon, sagen wir es mal plakativ, im Urlaub. Das ist doch eine Achterbahnfahrt der Gefühle, oder?
Ja, schon. Also es waren schon sehr viele Emotionen dabei, aber im Endeffekt, du hast gewusst, du hast jetzt noch was zum Spielen. Du musst jetzt nur, du hast noch einen Gegner vor dir. Und deswegen, wir haben schon sehr viel gefeiert danach. Aber spätestens bei den nächsten paar Trainings waren wir dann wieder beim Fokus da und haben gewusst, dass wir jetzt noch was vor uns haben.
Ich habe gewusst, dass das kommt und ich habe so außer kitzeln wollen. Feiern, ja. Wie schaut das aus, Luca?
Ja, also nach Salzburg haben wir, ich glaube, im Bus heim haben wir schon ein bisschen gefeiert. Aber dann am nächsten Tag, wo wir Training gehabt haben, war wieder das nächste Spiel gleich im Vordergrund.
Vorsicht, jetzt kommt ein ganz, ganz schlechter Wortwitz. Und jeder von euch weiß den wahrscheinlich schon. Hat euch euer Coach ein Bierchen ausgegeben? Ich glaube, den muss ich für die Zuhörer muss ich ihn erklären. John Bierchen heißt quasi der Head Coach der U20-Mannschaft. Und deswegen die Frage, hat er euch ein Bierchen ausgegeben?
Nein, unser Head Coach hat uns kein Bier ausgegeben, aber unsere Betreuerin hat uns eins ausgegeben.
Würdig und recht. Wenn man das so hört, 0-2 zurück, 3-2 die Serie gewonnen, ein klassischer Re-Sweep. Ist das ein Wort, das nur mich triggert oder ist das etwas, das euch auch irgendwo was bedeutet? Weil man für uns Statistik-Nerds, und da muss ich mich dazu tun, ist das irgendwas ganz, also was ganz Seltenes und was ganz Besonderes.
Ja, es ist also so arg sehen wir das jetzt nicht. Also es ist schon ein cooles Gefühl, dass man nach einem 2-0 die Serie noch dreht. Aber so ein Re-Sweep, ja, gibt es nicht oft, aber gehört auch dazu zum Sport.
Der Gerd grinst die ganze Zeit. Es ist unfassbar, mit welcher Ruhe ihr da sitzt und das Ganze so erwartet dazu. Also das ist unfassbar. Ihr seid richtig coole Typen.
Ich möchte nur kurz dazu sagen, ich glaube, jetzt denkt es nur so, aber wenn man dann irgendwann mal zurückdenkt, dann denkt man sich, wow, war schon richtig geil und cool, dass wir sowas erlebt haben.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Jemand, der auch mitgefiebert hat, allerdings für die andere Seite, ist Andreas Brucker. Er ist Akademieleiter in Salzburg und hat die meisten Spiele live miterlebt. Und er ist ein alter Freund dieses Podcasts. Das ist ja kein Geheimnis. Und deswegen hat er ein paar Worte zur Halbfinalserie gefunden.
Naja, und die Halbfinalserie war an Dramatik kaum zu überbieten. Wir haben die ersten beiden Spiele in Salzburg gewonnen, von einer Best-of-Five-Serie, sind dann nach Linz gegangen. Die Spieler waren sich wahrscheinlich ein wenig zu sicher, haben gedacht, ein Sieg fehlt noch, haben dann zweimal verloren in Linz mit 4-1, relativ klar. Waren natürlich vorgewarnt von der Stärke der Linzer und haben im Spiel 5 dann im entscheidenden Spiel in Salzburg mit 3-0 geführt. Und wie es im Eishockey so ist, das zeigt uns ja gerade jetzt die Playoff-Serie in der Ice League. Jedes Spiel endet nach 60 Minuten. Unsere jungen Spieler waren sich natürlich ein wenig zu sicher wahrscheinlich und haben sich gedacht, nach 3-0 Führung, Mitte des Spiels, es ist gelaufen. Und dem war nicht so. Die Linzer kommen zurück und retten sich in die Overtime. Wir haben dort ein paar gute Chancen vorgefunden, um das Spiel zu entscheiden, haben das leider nicht genutzt. Und im Shootout, ja, liegen die Karten neu am Tisch und da hat das Linz für sich entschieden und sind dann schlussendlich verdient ins Finale eingezogen.
Verdient ins Finale eingezogen, das sind doch sehr offene und ehrliche Worte, oder?
ja, es ist schön zum Hören, dass das auch zum Beispiel der Akademieleiter von Salzburg so findet, dass wir verdient ins Finale einzogen sind.
Mhm. Allerdings ganz so war es eh nicht. Er hat dann danach noch etwas nachgeschickt, quasi zur Ehrenrettung, und auch das sei ihm in seiner Funktion natürlich gestattet, und das spüre ich jetzt da noch ganz kurz vor.
Ja, die Situation war natürlich auch so, wir haben ein relativ junges Team in diese U20-Meisterschaft geschickt und haben in dieser Halbfinalserie hat sich das Trainerteam entschieden, von uns natürlich diese Spieler, die das Halbfinale erreicht haben, spielen zu lassen und nichts mehr nachzubessern. Die Linzer haben natürlich regelkonform davon Gebrauch gemacht und haben Arbeitsspieler und Spieler vom Fandim natürlich eingesetzt. Wir wollten aber unseren jungen Spielern diese Erfahrung geben und haben gesagt, wir wollen sie da spielen lassen. Sie haben das Halbfinale erreicht und sollen auch um das Finale spielen, so wie sie dort hingekommen sind, und wollten keinen aus dem Kader stellen. Und ja, und das hat sich dann schlussendlich auch natürlich in dem Spiel ein bisschen niedergeschlagen. Und unsere Spieler haben zumindest wahrscheinlich der eine oder andere ihre Erfahrung daraus gemacht und ihre Schlüsse jetzt daraus gezogen, was für ihre Karriere in weiterer Folge vielleicht doch entscheidend sein kann, wie so eine Finalserie verlaufen kann oder so eine Halbfinalserie, so eine Playoff-Serie.
Luca, wie viel besser haben euch denn die Zugänge wie Benedikt Oschkan, Ben Grasser, Raphael Aigner und aus der Alps Hockey League gemacht?
Natürlich haben sie uns besser gemacht, weil die einfach andere Erfahrung, andere Spielweise jetzt das ganze Jahr über gespielt haben. Und es ist auch die Chemie, finde ich, gewachsen, weil wir haben die letzten 5 Jahre alle gemeinsam gespielt und haben uns aufeinander eingestellt und alles. Also ja, sie haben uns besser gemacht, aber ich würde nicht sagen, dass nur an denen gelegen ist, dass wir im Finale waren.
Dann gehen wir thematisch gleich zum Finale. Es ging wieder 2-mal nach Ungarn zu Újpest Budapest und Spiel 1 war wieder eine klare Angelegenheit, diesmal aber für euch. Beim 6:2 Auswärtssieg gelang dir, Joni, wieder ein Treffer und keine 24 Stunden später gewinnt man auch gleich Spiel 2 und irgendwie ist es wie im Traum, oder?
Ja, also so nach dem Spiel, wir haben natürlich alle gewusst, dass die nicht wirklich einen guten Tag erwischt haben. Wir haben beide keinen guten Tag erwischt, aber so wie die gestanden sind und so viel aufgemacht haben für uns, war auch unserem Trainer klar, dass das nicht die Leistung ist, mit der sie sonst spielen. Nach dem Spiel in der Kabine war vor allem, ich glaube, ein paar waren sich da dann auch schon zu sicher. Nach dem 6:2 Sieg, und das hat man dann gemerkt beim nächsten Tag, nach dem knappen 1:0 haben wir gesehen, wie schwer es sein kann gegen die zum Spielen und wie gut die dann auch gestanden sind im Vergleich zum Vortag. Und da haben wir dann einmal Glück gehabt mit einem wirklich glücklichen Treffer, dass wir da mit 1:0 heimfahren.
Man fährt also nach Hause, 2:0 Serienführung, und eine Riesenchance auf den Titel vor eigenem Publikum. Und dann gibt es eine kalte Dusche, 0:3 in Spiel 3. Vor mehr als 500 Zuschauern, manche sagen sogar 600 bis 700 Zuschauern, die ganze eine Seite in der Halle war einfach von den Sitzplätzen her voll. Wie hat das passieren können?
Ja, wir haben alle gewusst, wie viele Leute zuschauen kommen werden, und wir waren alle davon überzeugt und wir wollten alle sagen, was wir können, und wollten auch vor heimischem Publikum das Spiel dann gewinnen und für uns entscheiden. Aber am Ende hat dann auch der andere Goalie von denen hat unglaublich stark gehalten, ist unglaublich stark im Tor gestanden, und dann haben wir halt die ein oder zwei Treffer, was wir vielleicht braucht hätten, sind halt dann nicht ins Tor gegangen.
Ist vielleicht auch der Druck irgendwo zu groß oder die eigene Erwartung dann einfach zu groß gewesen?
Ich glaube, es ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Für mich war schon der Druck ziemlich hoch, vor allem in so einem entscheidenden Spiel, wo du warst, wir konnten jetzt Meister werden, es konnte jetzt aufgehen, aber am Ende ist es unterschiedlich von Spieler zu Spieler, nachdem.
Luca, wie die Die Ungarn, und der Joni hat das schon angesprochen, die Ungarn haben den Goalie getauscht nach diesem Spiel 2. Auf einmal ist der Christian Erdei im Tor gestanden. Davor war es, ich schaue jetzt kurz nach, Aaron Papp. Genau, so, Goalie-Tausch vor Spiel 3. Ihr seid daran oder an ihm oftmals gescheitert. Vor allem im zweiten Drittel waren da viel Chancen dabei, wo man gesagt hat, davor hätte man die wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Form nutzen können. War es wirklich dieser Goalie-Tausch das entscheidende Element vielleicht?
Also er hat sicher was dazu beigetragen, dass wir nicht mehr so viel Tore gemacht haben. Und ja, der ist nicht schlecht. Das muss man ihm lassen. Der hat letztes Jahr 13 Spiele gehabt und immer 100% Fangquoten gehabt. Und ja, so ist halt das Eishockey. Manchmal kriegt man einfach nichts rein beim Goalie.
Mhm. Fragen wir gleich nach beim Goalie. Wie hast du das miterlebt?
Ja, also wir waren jetzt nochmal zurück zum ersten Spiel in Ungarn. Ich weiß, dass der, also ich meine, mir jetzt nicht so interessiert, aber wir haben gewusst, dass der 2 Spiele Sperre gehabt hat, der Goalie.
Ach so, der war gesperrt.
Vom Halbfinale nur, ja. Und dann haben die im ersten Drittel, ja, mit einem Goalie gespielt. Vielleicht hat er jetzt nicht gerade seinen besten Tag gehabt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass das auch, da waren, haben wir 4 Tore geschossen. Und ich glaube, dass das auch Grund war, warum wir dann so hoch das erste Spiel gewonnen haben. Im zweiten Spiel haben sie dann 2-3 abgezogen von der ersten Mannschaft. Und
das müsste dieser Aaron Papp gewesen sein. Ich schaue kurz noch, wer im ersten gestanden ist. Andras Varadi.
Ja. Genau. Und dann war das die zweite Partie eigentlich richtig knapp, ist ja nur 1-0 ausgegangen durch ein Lucky Bounce für uns. Und ich meine, wenn man sich die Spiele angeschaut hat, das waren alles 50-50 Spiele. Da hat jedes Spiel gewinnen können. Und ich habe gewusst, dass jetzt wieder dann bei den Heimspielen jedes Spiel entweder es wieder 50-50 Spiel hat. Und dann haben wir ja im Glauben, dass einfach ein guter Goalie immer spielentscheidend sein kann.
Er war auch unter anderem spielentscheidend in Spiel 4. Spiel 4 war gefühlt offensiv gesehen noch intensiver geführt von euch als Spiel 3. Man hat das Gefühl gehabt, korrigiert es mich, wenn es euch anders geht oder so, dass ihr noch mehr wollt, dass ihr noch, dass es noch intensiver versucht wird, dass man da irgendwie den Goalie der Ungarn zu überwinden. Es ist einmal gelungen. Dominik Stöttner hat da zum 1-2 dazwischen getroffen. Es ist aber trotzdem wieder eine 1-3 Niederlage geworden. Was spielt ihr dann in der Kabine ab?
Ja, also der Trainer war jetzt nicht so
amused.
Ja, genau. Ja. Aber wir haben halt dann noch Nachbesprechung gehabt am nächsten Tag, was wir bei dem Goalie mehr machen müssen. Das war nämlich ein Screen. Also es muss wer vom Tor stehen. Sonst zirkt er alles und dann ist der brutal. Und ja, es hat uns angefeuert, dass wir verloren haben wieder. Und jetzt nur mehr nach Ungarn fahren müssen. Aber ja, so ist Eishockey und wir sind halt einfach ins Spiel 5 reingegangen, wie in ein Spiel gegen Salzburg, wie in Spiel 5 gegen Salzburg.
Újpest hat mit euch ziemlich genau dasselbe gemacht, was ihr mit Salzburg davor gemacht habt. Es ging in ein Spiel 5, wieder in die Verlängerung und diesmal habt ihr das bessere Ende nicht für euch gehabt. Dazu kommen wir gleich. Aber davor in diesem Spiel 5 war Luca Wimmer einer der Hauptprotagonisten. Noch 0-1 Rückstand hast du als Verteidiger mit 2 Powerplay-Toren für die Führung gesorgt. Letztlich ging es mit 3-3 in die Verlängerung und in weiterer Folge ins Penaltyschießen. Wie Wie ist da die Anspannung, wenn man in einem Entscheidungsspiel, in einem Spiel 5 der Finalserie, wo man weiß, okay, am Schluss wird die Meistertrophäe, die Medaillen vergeben, wenn man weiß, okay, ob jetzt kann jeder Fehler der letzte sein?
Ja, es ist halt auch jeder Spieler unterschiedlich, wie er mit dem Druck umgeht, dass er jetzt, wenn er einen Fehler macht, das Spiel entscheidend sein kann. Aber ich glaube halt durch die Bank bei der Mannschaft war schon angespannt, aber wir haben uns selber gegenseitig unterstützt und alle aufgemuntert, probiert zu motivieren, dass wir nur mehr alles geben und im Penalty schießen, ja, kann man, wenn der Bena ein Tor kriegt, ist das normal nicht schlimm, weil wenn in Dominik Stöttner der Schläger nicht abreißt beim Penalty, geht es wahrscheinlich 1-1 weiter.
Die letzte Möglichkeit auf einen Treffer für die Linzer hast du gehabt. Du bist als letzter Schütze angetreten. Hast es leider nicht geschafft, den Goalie der Ungarn zu überwinden. Wie erlebt man das mit, wenn man weiß, okay, verschossen, man dreht ab und sieht im Augenwinkel nur die gesamte ungarische Bankbetreuer herausstürmen und man muss wie ein geprügelter Hund zu der eigenen Bank zurückfahren?
Ja, es hat schon weh da, das zum Sehen und zum Fühlen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das, nur weil ich der letzte Schütze war, für mich ein anderes Gefühl war wie für die restliche Mannschaft von uns.
Natürlich nicht, aber du bist der es unmittelbar abkriegt, sage ich jetzt einmal, dieses erste Gefühl, sage ich jetzt einmal.
Ja, weiter hat's. Das hätten wir sein können, aber sie haben es verdient, sie haben gut gespielt. Wir hätten es uns auch verdient, aber hat halt leider nicht gereicht. Nächstes Jahr ist nur ein Jahr.
Du sprichst es an, ihr seid alle drei nächstes Jahr noch spielberechtigt, stimmt das?
Ja, stimmt.
Also dann kann man eigentlich nur ein gutes, einen ähnlichen Erfolg oder eigentlich nur mehr Erfolg im nächsten Jahr wünschen. Davor hätte ich nur eine Frage, und zwar der Titel Staatsmeister ist natürlich mehr als nur ein Trostpflaster. Es wird aber ein bisschen dauern oder gedauert haben, bis sich der Frust über die Niederlage gelegt hat und der Stolz überwiegt über das, was man erreicht hat. Wie lange hat das bei euch gedauert? Einmal eine Frage in die Runde.
Ja, also in der Kabine, also bei der Siegerehrung hat es weiter, in der Kabine hat es weiter, wo wir im Bus eingestiegen sind und dann eigentlich realisiert haben, dass wir trotzdem eine Goldmedaille geholt haben, den Staatsmeister. Da haben wir uns dann schon gefreut und haben ein wenig gefeiert.
Also ja, also Siegerehrung, dann noch ein Spiel in der Kabine, es war wirklich frustrierend, wenn wir gesehen, wir haben gewusst, wir haben die Chance gehabt dazu, Meister zu werden. Aber dann noch, also bei mir war es so, wie ich dann in Linz ausgeschieden bin aus dem Bus. Und dann, du warst halt, du hast dann trotzdem eine goldene mit heimgenommen. An den österreichischen Meistertitel, dann ist das schon was Besonderes eigentlich. Also das war dann schon immer so vordergründlich, diese Niederlage.
Benedikt, wie geht's dir?
Ja, also bei mir war es eigentlich jetzt so, ich will es jetzt nicht sagen, es war mir egal, weil egal was man nicht. Aber mir hat es eigentlich jetzt so eigentlich nichts ausmacht, weil für mich war das schon das Game 5, Overtime, Penalty schießen, das war so geil, da war mir eigentlich wurscht, was wir nicht, aber es war nicht so schlimm, wie wir dann nicht gefangen haben.
Weil dir gleich bewusst war, dass ihr Staatsmeister seid, oder weil es für dich eine großartige Erfahrungserweiterung war, in so einem Spiel ins Penalty schießen zu gehen?
Ja, eher das. Ich glaube, das waren die ersten Playoffs, was ich gespielt habe in meiner Eishockey-Karriere bis jetzt. Und das war auch schon so geil. Da waren wir das dann gleich, ob wir gewinnen oder nicht.
Großartig. Und Erfahrung ist natürlich das oberste Gut, was man irgendwie aus sowas mitnehmen kann, oder?
Ja.
Die Saison ist für die meisten anderen schon vorbei. Für Gerd Kragl startet aber das letzte Kapitel erst. Du bist einberufen worden mit 6 anderen Kollegen von den Black Wings ins Nationalteam Und das ist jetzt versprochenerweise der letzte Block in diesem Gespräch. Danach halte ich euch gar nicht mehr länger auf. Gerd, wie groß ist die Ehre, dass du wieder einberufen bist?
Ja, sehr groß, muss ich sagen. Vor allem nach dem Jahr, was ich letztes Jahr gehabt habe. Und dann ja, habe ich selber auch manchmal wieder an mir gezweifelt, ob ich wieder so Eishockey spielen kann, wie ich es immer gemacht habe. Und während der Saison war ich eigentlich in den letzten Jahren immer dabei bei den Camps im November, Dezember und Februar. Aber da habe ich im November schon mit dem Roger Bader geredet und der hat gesagt, er gibt mir während der Saison die Zeit, dass ich mein Knie wieder in die Breaks regenerieren kann. Und er hat mir auf jeden Fall am Schirm für nach der Saison. Und ja, er hat das gehalten, er hat mich wieder einberufen und ja, ich freue mich immer natürlich beim Nationalteam zu sein und vor allem jetzt, wo wir eine Nation sind, kann man so sagen, sind auch immer hochkarätige Gegner schon in der Vorbereitung dabei und das sind auf jeden Fall super Erfahrungen, die man da machen kann.
Das vorrangige Ziel ist wahrscheinlich die Teilnahme an der WM in Prag, ist eh klar, noch nicht, aber ein Zwischenziel dahin ist wahrscheinlich das Länderspiel in Linz, oder?
Auf jeden Fall. Also die dritte Woche, die dann in Linz ist, gegen Tschechien nur dazu, das ist auf jeden Fall so ein Zwischenziel und ja, ich weiß, dass meine Chance heuer nicht groß ist, dass ich eine Weltmeisterschaft spiele, aber die Chance lebt immer und ich lebe einfach von Woche zu Woche und mag die Erfahrung einfach gut mitnehmen.
Haben wir auf einmal irgendwelche Verteidigerzugänge gekriegt oder Einbürgerungen gehabt oder was? Oder warum sind die Chancen nicht groß?
Nein, sie waren bei mir noch nie richtig groß, glaube ich, dass ich jetzt eine WM spielen kann. Und es ist eben schon während der Saison bei den Nationalteam-Camps haben sie sicher andere junge Verteidiger wieder aufgedrängt, die halt da die Chance gehabt haben, in Länderspielen zu zeigen, was sie kennen. Und ich schätze mal, dass die auch eine Chance kriegen werden. Und ja, aber es gibt, ich habe hoffentlich nur einige Jahre vor mir, wo ich für Nationalteam spielen kann.
Junge Verteidiger? Luca, bist du nominiert? Wissen wir da was nicht, oder?
Nein, ich bin nicht nominiert.
Nein, aber es gibt da nicht jetzt voll junge, aber so 99, 2000, 2001 gibt es einige. Oder der Sölli, der heuer auch das erste Mal dabei sein kann, freut mich auch extrem für ihn. Und ja, die sind jung, motiviert und es gibt sicher einige, die um einen Platz kämpfen werden für die WM.
Karten am Tisch. Ich wollte genau auf das hinlenken, quasi. Für Patrick Söllinger ist es die erste Einberufung. Er wird wahrscheinlich in der kommenden Woche das erste Nationalteamspiel bei den Herren absolvieren. Wahrscheinlich auswärts in Lettland, in Riga, wo zwei Spiele anstehen. Er ist der erste Eishockey-Akademie Oberösterreich-Absolvent, der dieses Kunststück geschafft hat. Wie groß ist der Patrick da für euch als Vorbild?
Ja, ich war jetzt eh schon auf drei Weltmeisterschaften mit ihm gemeinsam und ich freue mich natürlich voll für ihn, dass er jetzt da die Chance hat, dass er sich beim Allnationalen beweisen kann.
Wie lange wird es bei dir dauern?
Keine Ahnung.
Wie ist es bei euch? Ist man da stolz irgendwie ein bisschen mit ihm?
Ja, sicher. Ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Ich kenne ihn schon sehr lang. Habe oft mit ihm zusammengespielt. Und sicher will ich auch den Weg gehen, den er gegangen ist, auch vielleicht die Black Wings auf für ein Nationalteam spielen. Aber das hat alles noch Zeit.
Ein bisschen Zeit hast du noch, das stimmt.
Ja, ich habe zwar nie mit ihm zusammengespielt, so wirklich. Nur mit seinem kleinen Bruder, aber natürlich gönne ich es ihm von Herzen. Und es ist auch natürlich, man weiß, was er erreichen kann. Und denselben Weg dann zu gehen, wäre natürlich perfekt. So.
Das waren eigentlich ganz gute Schlussworte, eigentlich ein guter Ausblick in die Zukunft. Einen abschließenden Tipp will ich euch noch abbringen. Schafft das A-Nationalteam heuer den Klassenerhalt? Gerd?
Auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Sehr schön. Das ist sehr, sehr optimistisch. Und mit diesen optimistischen Aussichten möchte ich mich bei euch bedanken, die Episode hiermit beschließen. Dankeschön in die Runde, dass ihr euch die Zeit genommen habt für eure Antworten. Ich wünsche euch natürlich alles Gute für den weiteren Verlauf eurer sportlichen Laufbahn. Hoffe, dass wir uns baldmöglichst wiedersehen im Eishockey-Podcast, wieder miteinander plaudern können. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken und auch an unseren Partner Livest. Er geht hiermit noch ein herzliches Dankeschön. Unseren Podcast finden Sie übrigens auch auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden gibt es auf nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.